Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. In dieser Folge Krebs verständlich gehen Onkologin Dr. Med-Bettina Alber und ich, Esra Ploth, ganz detailliert durch einen fiktiven Arztbrief durch. Wir hoffen, euch hiermit einen Einblick zu geben, wie man einen Arztbrief als Laie besser verstehen kann und welche Angaben besonders wichtig sind. Hallo Bettina.
Hallo Esra.
Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen.
Bettina, wir haben heute zum ersten Mal das neue Format für den Krebsverständlich-Podcast und da reden wir gezielt über Arztbriefe. Und die Idee davon ist ja entstanden, weil ich dich ja auch ganz oft gefragt habe, was bedeutet das, was ist das immer Arztbrief, da ich ja persönlich auch sehr viel leider mit Arztbriefen zu tun hatte und habe, aufgrund dessen, dass ich Angehörige bin. Und wir hoffen, dass das natürlich jetzt auch anderen Leuten hilft, die Arztbriefe ein bisschen besser zu verstehen oder auch sich selber darin zu finden in den Arztbriefen und zu sagen, ach, das steht auch in dem Arztbrief drin. Das bedeutet das also. Oder auf was muss ich eigentlich achten im Arztbrief?
Ja, und du bist tatsächlich auch nicht die Einzige, die Probleme damit hat, Arztbriefe zu lesen und zu interpretieren. Und viele ärztliche Kollegen von mir sagen, Patienten müssen das ja gar nicht, weil Arztbriefe gehen nur an den Hausarzt. Was für mich ein absoluter Quatsch ist, weil ein Arztbrief gehört immer auch zum Patienten nach Hause. Der Patient muss seine Diagnose und den Brief verstehen können. Es gibt sogar Daten dazu, dass je besser die Krankheit und die Therapie verstanden wird, desto besser wird die auch vertragen und desto besser spricht die an und desto wohler fühlt sich der Patient, weil er sicherer aufgehoben ist. Und ich werde sehr, sehr oft von Freunden, von Angehörigen angesprochen, ob ich mal das erklären kann, ob ich mal das erklären kann. Und also es bist nicht nur du, die sich in Arztbriefen verliert. Viele gucken sie sich gar nicht erst an, weil sie sagen, okay, erster Satz, ich bin raus. Und das wäre mir wichtig, dass wir das ändern, dass verstanden wird, wie sind die strukturiert, was steht da drin. Es ist wichtig, den zu Hause zu haben, es ist wichtig, den zu verstehen. Und es ist völlig in Ordnung, auch nachzufragen, wenn man da was nicht verstanden hat. Und ganz, ganz wichtig, wenn man sieht, da ist ein Fehler drin, da stimmt was nicht, dann auch unbedingt die Ärzte ansprechen, weil wenn man eine Diagnose hat, die chronisch ist, wie jetzt die Krebserkrankungen sind, das ist ja nicht, da geht's einen Brief und dann ist es abgeschlossen, sondern es geht ja über Wochen, Monate, Jahre, hoffentlich Jahrzehnte. Da werden die Diagnosen teils immer wieder übernommen, copy-paste. Und wenn sich da ein Fehler eingeschlichen hat in den ersten, dann wird er übernommen. Und wenn ich dann wegen einer anderen Krankheit in ein anderes Krankenhaus gehe, mit dem Notarzt zum Beispiel, nicht wach bin, nicht ansprechbar, nichts sagen kann, und da steht dann in den Nebendiagnosen, wir kommen gleich dazu, eine Krankheit, die ich gar nicht habe, werde ich vielleicht anders behandelt, als wenn es richtig wäre. Ja, also es ist ein extrem wichtiges Thema und gerade heute werden wir da uns durchfriemeln. Ich werde immer wieder was dazu sagen. Und gleichzeitig sprechen wir aber auch über das Kolonkarzinom, also über den Darmkrebs. Einfach weil es einer der häufigsten Krebsarten ist in Deutschland, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und die letzten Folgen krebsverständlich gingen auch immer über den Darmkrebs. Das Thema ist noch nicht ganz abgeschlossen und deswegen machen wir da weiter.
Genau, und ich will an der Stelle auch nur mal ganz kurz noch anmerken, dass es ein fiktiver Arztbrief ist, aber der könnte genau so ausgestellt werden.
Guter Punkt, ja, definitiv fiktiv. Und dementsprechend habe ich den Brief auch so geschrieben, eine Patientin letztlich, die schon etwas weiter ist in der Diagnose. Also es ist jetzt nicht so, wenn man die Erstdiagnose bekommt, dann habe ich den Brief. Aber wir tun jetzt einfach so, als wäre die Diagnose ganz neu. Aber der Verlauf und die Geschichte sind dann über Jahre. Also es ist ein fiktiver Arztbrief und deswegen ist er auch nicht perfekt, einfach weil ich so viel wie möglich irgendwie reinhaben wollte. Ja, und dementsprechend, also der würde jetzt, ich würde den jetzt nicht irgendjemanden vorlegen und sagen, so und so ist es, sondern ja, also irgendeinem anderen Arzt, der würde sich vielleicht das ein oder andere Mal denken, hä? Aber es ist, wie gesagt, das ist ein fiktiver Arztbrief, der für den Podcast ist, der nicht für den Patientengebrauch, nicht für über einen Patienten direkt ist. Hört's euch einfach an.
Die onkologische Hauptdiagnose ist das Kolonkarzinom. Und dann steht dahinter ED04-2018. Ganz genau. Muss ich darauf achten?
Erstdiagnose.
Aha, okay. Erstdiagnose 04-2018. Okay, gut.
Da steht eigentlich nie Erstdiagnose, sondern es steht ED. Und das ist natürlich total wichtig zu wissen, wann ist es das erste Mal diagnostiziert worden?
Mhm, richtig. Die Lokalisierung ist Flexura linealis coli links.
Mhm. Da geht es darum, gerade beim Darmkrebs, es wird jetzt nicht bei jeder Krebsart so stehen, aber bei den meisten ist es ja wichtig zu sehen, wo war der Haupttumor, an welcher Stelle. Beim Brustkrebs steht das drin, wo in der Brust wurde das gefunden. Und beim Darmkrebs ist natürlich auch wichtig zu wissen, an welcher Stelle vom Darm ist das aufgetreten. Vor allem, weil beim Darmkrebs die Prognose aktuell schlechter ist, wenn der auf der rechten Seite ist, als wenn er auf der linken Seite ist. Frag nicht. Es ist so. Okay. Das ist irgendwann mal aufgefallen, warum verschiedene Medikamente nicht so gut wirken, wenn man den Krebs auf der einen oder auf der anderen Seite hat. Und ist da so ein bisschen ins Detail reingegangen und hat dann rausgefunden, man muss links tatsächlich etwas anders behandeln als rechts. Deswegen steht es bei Darmkrebs in den Briefen mit drin, ob das auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ist.
Dann kommen wir auch schon zum initialen Tumorstadium. Und jetzt stehen da ganz viele komische Sachen. Also ein kleines P, großes T, 3, PN1A 1-14 und so weiter und so weiter. Das sagt mir jetzt natürlich überhaupt nichts. Das sind für mich nur Hieroglyphen.
Wir haben schon mal einen Beitrag dazu gemacht zum TNM-Stadium. Könnt ihr gerne auf Instagram nachlesen, wo das genau beschrieben ist, um was es da geht. Das ist was, was ihr als Krebspatient in jedem eurer Arztbriefe finden werdet, wenn es um solide Tumoren geht. Das ist nämlich einfach das, was der in dem Fall, wenn das kleine P da steht. Wir drucken euch den Arztbrief auch auf Instagram ab, dann kann man es besser verstehen. Wenn das kleine P dasteht, dann heißt es, der Pathologe hat den Tumor untersucht. Da gibt es auch den Vorsatz, das kleine C. Das heißt, man hat es klinisch, denkt man, dass der Tumor eventuell so ist, durch CT, MRT, Ultraschall. Dann kommt ein T3, das bedeutet, wie tief ist der Tumor in die Darmschicht eingedrungen oder in den Brust oder in die Lunge. N bedeutet nodal, Lymphknoten. Es werden immer Lymphknoten mit entfernt. Und da zeigt sich ein Lymphknoten positiv. Also in einen Lymphknoten ist es praktisch schon über das Lymphgefäß weitergewandert. Mhm. M bedeutet, ist der Tumor metastasiert. M wie Metastase. 0, keine Metastasen gefunden. Und R0 ist letztlich was zeigt, wie gut hat der Chirurg operiert. Es hat jetzt nichts mit dem Gut vom Chirurg, sondern hat er wirklich geschafft, den gesamten Tumor zu entfernen? Oder sieht der Pathologe am Schnittrand noch ganz kleine Tumorreste? Aha. Das heißt, hier sieht man, der Tumor ist komplett draußen und es gibt einen Sicherheitsabstand zum Schnittrand.
Also das 0 ist der Sicherheitsabstand?
Genau, 0 bedeutet einfach, der Tumor ist wirklich komplett draußen. Dann gibt es auch noch ein 1 und ein 2. 1 bedeutet letztlich, dass der Pathologe im Mikroskop noch ein bisschen was sehen kann. Und 2 ist dann, dass der Chirurg schon sagt, er hat es nicht rausgekriegt.
Okay.
Also, dass er schon ganz sicher während der OP sagen kann, da ist einfach visuell noch ein Tumorrest übrig geblieben.
Also, um das ganz kurz zusammenzufassen, wir haben den pathologischen Befund, dass es 3 Schichten darunter geht?
Ja, nee? Lassen wir es so stehen, weil wir sind okay. Ja keine Mediziner okay. Hier. Also, ich schon, aber es ist einfach die Eindringtiefe.
Ist 3?
Genau.
Dann haben wir das PN1A, ist der pathologische Befund, dass es ein
Lymphknoten
gibt, der positiv ist.
Genau.
Aber es gibt keine Metastasen, weil kleines PM0. Dann haben wir, dass der Chirurg gut gearbeitet hat und da ist der Abstand gut und da ist auch eine 0.
Richtig.
Dann geht es aber zu G2.
Ja. Genau, G2 ist in dem Fall jetzt für den Patienten auch eher nicht so interessant. Da geht es einfach mehr darum, wie aggressiv ist der Tumor. High Grade, Low Grade, ist der eher gutartig langsam wachsend oder ist der sehr, sehr schnell wachsend? Das macht in dem Moment für den Patienten keinen Unterschied, weil man da fast aus allem irgendwas Positives rauslesen kann. Wachsen die schnell, sprechen sie besser auf Chemo an, wachsen sie langsam, muss man sie später behandeln. Und bei anderen Tumorarten ist es aber tatsächlich wichtig. Beim Darmkrebs gehört es dazu Bei anderen Tumorarten hat es eine Relevanz für die Therapie.
Dann haben wir L1 und V1.
Das heißt, ob im Tumor selber, ob man sieht, dass da kleine Lymphbahnen betroffen sind oder kleine Gefäße mit betroffen sind.
Okay.
Auch das ist beim Darmkrebs wichtig. Es hat eine Relevanz für eine Therapieentscheidung. Wenn das positiv ist, also wenn es praktisch betroffen ist, dann entscheidet man sich in manchen Stadien eher dafür, noch eine Therapie hinterher zu machen. Wenn nicht, dann nicht.
Mhm.
In unserem Stadium hier, was nämlich zusammengefasst ein Dreierstadium ist, das kommt als nächstes, hat das weniger Relevanz, weil man in einem Stadium 3 beim Darmkrebs eine adjuvante Chemotherapie empfehlen würde.
Also das ist das UICC Stadium 3b, mhm. Das ist, was du meinst.
Ganz genau.
3. Und was war eine adjuvante Chemotherapie
noch? Eine Chemotherapie, die man gibt, nachdem der Krebs draußen ist, um das Risiko zu reduzieren, dass er wiederkommt. Und das ist eine super, super schwierige Entscheidung, weil das rein statistisch-wissenschaftlich, kann ich dir jetzt zum Beispiel sagen, Esra, du hast ein Stadium 3b, du hast ein Risiko, dass der Krebs irgendwann wiederkommt, aber ich kann dir nie sagen, also egal wie jetzt die Abwägung ist, es ist immer eine 50-50 Chance für dich. Mhm. Kommt er wieder oder kommt er nicht wieder?
Mhm.
Das heißt, wenn ich empfehle, eine Chemotherapie zu machen, kann es natürlich sein, dass du die nie gebraucht hättest. Aber das weiß man leider vorher noch nicht.
Ja.
Und dementsprechend fällt es vielen Patienten schwer, sich dafür oder für gegen eine Therapie zu entscheiden, weil man einfach so ein bisschen eine Münze wirft.
Mhm.
Und gerade Patienten, die eher abgeneigt sind, Therapien machen zu wollen, denen fällt es schwer und die werden dann oft von der Familie gedrängt, haben aber selber das Gefühl, ich will und brauche das gar nicht. Aber das ist letztlich adjuvante Chemotherapie, ist dafür da, minimale Tumorreste, die im Körper zirkulieren, weil sie in der Lymphbahn sind, weil sie sich vielleicht doch schon verbreitet haben und man sieht sie einfach nirgends.
Ja.
Da ist das Risiko, dass sie nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren sich doch festsetzen und kleine Metastasen bilden. Und das will man durch eine adjuvante Chemotherapie verhindern.
Ja, und ich, als Angehörige verstehe ich natürlich, warum man unbedingt will, dass der Patient sowas macht.
Ja, aber ich verstehe auch als Patient, dass man sowas teilweise nicht machen will. Wenn man Ängste hat, wenn man, und das höre ich ganz häufig, Freunde hat, die eine Chemotherapie bekommen haben, denen es nicht so gut ging. Ich höre oft das Beispiel, und dann hat er die Chemotherapie bekommen und ist dann gestorben.
Mhm.
Dann sage ich auch, ja, was hatte der denn für einen Krebs? Und dann heißt es, ah ja, der war schon schwer krank, der hatte schon Metastasen.
Mhm.
Und in der Regel stirbt man nicht an der Chemotherapie, sondern am Krebs. Und man darf das nicht man darf es einfach nicht vergleichen miteinander. Jeder Patient, und das sage ich immer wieder, ist individuell.
Mhm.
Jede Entscheidung ist individuell. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit 90, 95 ein Stadium 3b hat, dann sage ich auch eher, naja, komm, das lassen wir.
Ja.
Also man muss ja auch immer schauen, wie ist die Lebenszeit, wie ist das Risiko auf Lebenszeit, dass sich da was entwickelt. Wie ist der Patientenwunsch? Wie geht's dem Patienten? Mache ich dem mit der Chemo vielleicht tatsächlich irgendwie kaputt? Neben dem Lebensqualität lebt er vielleicht eh nur noch 5 Jahre, weil er schwer herzkrank ist. Oder also jeder Patient muss individuell angeschaut werden. Das ist eine wissenschaftliche Empfehlung.
Mhm.
Aber die Entscheidung wird mit dem Patienten zusammen getroffen. Und basta.
Ja.
Letzte Wort hat der Patient.
Ja, sehr gut. Dann geht's weiter mit der Histologie. Was bedeutet Histologie? Das ist dann die Historie, also die Geschichte?
Nee, hat überhaupt nichts mit Historie zu tun, sondern es bedeutet auch wieder pathologisch, was für eine Tumorart ist es. Ich habe es dir auch schon ein paar Mal erklärt. Es gibt ja wirklich nicht zählbare Unterarten von Tumoren. Und das ist einfach jetzt, das ist ein Adenokarzinom. Punkt.
Genau, ein mäßig differenziertes.
Genau, ist für den Patienten in dem Moment unwichtig. Aber
okay. Ja,
deswegen können wir da ein bisschen drüber fliegen.
Also dann kommt der Mutationsstatus und die Mutation, ist das was ich mir
Das ist was,
sollte?
Was du dir nicht anschauen musst, aber das ist was du als Patient wissen musst beim Darmkrebs, dass es verschiedene Mutationen gibt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die rechte Seite und die linke Seite etwas unterschiedlich behandelt werden. Und beim Darmkrebs ist es so, dass es nicht nur Chemotherapie gibt, sondern es gibt auch eine Antikörpertherapie. Und schon seit langen Jahren ist es so, dass man die Chemotherapie, die Standard-Chemotherapie, die jeder Patient praktisch bekommt, mit einem Antikörper kombiniert, weil man dann einfach länger lebt und weniger häufig es zu einem Rezidiv oder zu einem Progress kommt. Das heißt, der Tumor schreitet nicht so schnell voran. Hier geht es übrigens nicht um die Adjuvanz, sondern um die metastasierten Erkrankungen. Da erst wird es wichtig. Und anhand diesen Mutationen, die hier stehen, entscheide ich, welcher Antikörper gegeben wird. Weil bei der einen Mutation hilft er, wenn die nicht mutiert ist, hilft er nicht. Also da geht es rein um die Antikörpertherapie. Und dann haben wir hier noch einen MSI-Status. Da geht es um die Immuntherapien.
Und das ist ein MSS steht da.
Genau, mikrosatellitenstabil. Das ist ist auf DNA-Ebene, kann da rausgefunden werden, ob es da ein Reparatursystem vom Körper, ob das funktioniert oder nicht. Und abhängig davon ist man MSI oder MSS, also Mikrosatelliten instabil oder stabil. Und wenn man instabil ist, dann helfen die Immuntherapien besser. Die wirken da besser, das wissen wir inzwischen. Mhm. Und die sind auch in einem späteren Stadium erst wichtig. Aber ich finde es wichtig, diese Mutationsstatus hier am Anfang von der Diagnose schon zu haben, um dann im schlimmsten Fall schneller entscheiden zu können, wenn ich Metastasen habe, welche Therapie gebe ich.
Vielleicht springe ich da jetzt gerade ein bisschen im Zusammenhang, aber hat dieser Mutationsstatus und diese unterschiedlichen Mutationen, hat es auch was mit der Molekularbiopsie zu tun? Ist es was man da auch noch vertiefen kann?
Ja, im Großen. Ja, das ist eine molekulare Diagnostik. Und es gibt halt so viele Mutationen. Und da sieht man schon, dass es jetzt eine ausgewählte, ein paar werden da rausgesucht, auf die man testet, von denen man genau weiß, beim Darmkrebs hat es eine Relevanz und ich habe Medikamente, die dazu passen. Mhm. Wenn ich jetzt alle Mutationen teste, ist es sehr, sehr teuer. Und zu den meisten habe ich keine zugelassenen Medikamente. Mhm. Das macht man manchmal in Verzweiflungssituationen bei jungen Patienten, wenn man jetzt praktisch nichts in der Hand hat, dann testet man breiter. Da testet man dann die Mutationen, wo man überhaupt Medikamente hat, sei es für die Lunge oder für den Darm oder für den Magen oder für die Brust. Und wenn da eine Mutation passt, die man eigentlich nur beim Brustkrebs hat, dann stellt man einen Antrag bei der Krankenkasse, ob man das nicht ausnahmsweise auch bei der und der Krankheit geben darf. Mhm. Und hat da inzwischen schon schöne Erfolge und es wird auch unsere Zukunft sein. Habe ich auch in anderen Folgen schon erklärt, dass man irgendwann gar nicht mehr sagen wird, das ist ein Darmkrebs, sondern man wird eher sagen, das ist ein Adenokarzinom mit der und der und der Mutation. Und danach behandelt man das dann.
Macht auch für mich Sinn, ehrlich gesagt, ja. Als Laie.
Sind wir aber noch nicht so weit. Aber es werden immer mehr Mutationen gefunden. Es werden immer mehr Therapien gefunden, die zu Mutationen passen. Ja. Und da sind die Fortschritte von der Onkologie. Das ist nicht das, was irgendwann eine Heilung jetzt verspricht. Aber das sind die Medikamente, die es schaffen, die Krankheit länger und länger herauszuzögern. Dass wir immer länger damit leben. Dass es, so wie ich es immer wieder sage, irgendwann eine chronische Erkrankung ist. Mhm. Und nicht mehr eine Erkrankung, wo man akut dran stirbt und da sind wir auf dem richtigen Weg. Ja. Und da muss ich auch noch dazu sagen, jetzt, wie gesagt, bei dieser Patientin sind wir ja jetzt nicht metastasiert, aber es gibt Patienten, wenn ich denen sage, sie haben Metastasen im Körper, die man nicht operieren kann. Zum jetzigen Stand ist das damit eine palliative Situation. Es gibt eine gewisse Anzahl an Medikamenten, aber voraussichtlich ist es schon so, dass dieser Krebs unheilbar ist und sie vermutlich an diesem Krebs irgendwann sterben werden. Und dann sagen viele, ja, aber dann fange ich gar nicht erst mit einer Therapie an, wegen Lebensqualität und wenn ich eh sterbe und die sind dann so hoffnungslos. Und dann sage ich, ja gut, aber wir haben ja aktuell Medikamente, wenn das in dem Fall so ist und man was geben kann. Mhm. Und es lohnt sich schon, die Standardtherapien zu machen, weil eventuell kommt was Neues auf den Markt in dieser Zeit, was man dann im Anschluss wieder geben kann. Also es lohnt sich immer zu kämpfen. Manchmal funktioniert es nicht. Bei der Patientin hier zum Beispiel, kommen wir auch später dazu, haben wir ein neues Medikament, das jetzt dieses Jahr zugelassen worden ist. Das gab es letztes Jahr einfach noch nicht. Dieses Jahr haben wir es. Das bringt dann immer ein paar Monate. Das hört sich wenig an, aber für die Menschen selber sind ein paar Monate wichtig.
Ja, absolut.
Und wenn sich die Monate zusammensetzen zu Jahren, ist es ganz toll.
Ja, absolut. Also weitermachen, weil man weiß nicht, was in der Forschung passiert und es kann sein, dass was Neues auf den Markt kommt, während man in der Behandlung ist.
Außer man ist wirklich komplett gegen Therapie und es entspricht nicht der inneren Einstellung und man will das einfach nicht oder man ist zu krank oder einfach man will es nicht. Ja. Und es ist okay. Ja. Es ist okay zu sagen, ich möchte diese Krankheit nicht behandelt haben.
Ja.
Und das ist auch wirklich egal, was die Angehörigen sagen, wenn man selber völlig davon überzeugt ist, dann ist es so.
Ja.
Und dann kann man sich aber trotzdem nochmal umentscheiden.
Dann haben wir den Tumormarker CEA und da steht dran, präoperativ nicht erfolgt, postoperativ unauffällig.
Genau. Viele, viele, viele Patienten stützen sich total auf die Tumormarker. Das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber es kann einem manchmal einen ganz interessanten Hinweis geben. Wenn der Tumormarker jetzt wie bei dieser Patientin vor der Operation nicht abgenommen wurde, dann weiß ich natürlich nicht, wie hoch der gewesen ist, als der Tumor im Körper war. Als der Tumor jetzt rausoperiert worden ist, war der normal hoch, also unauffällig. Und damit weiß ich nicht, in diesem Moment hat diese Patientin diesen Tumormarker, ist der relevant für sie? Weil es gibt Patienten, da steigen die nie an, egal wie viel Krebs die haben. Mhm. Und bei anderen kann man wirklich sehen, der Tumormarker geht hoch, oh, oh, Krebs kommt wieder, Tumormarker geht runter, wow, super, Therapie spricht an. Mhm. Es kann man jetzt in dem Fall noch nicht sagen.
Dann haben wir DPD Mutationsanalyse Aktivitätsscore 2 in Klammern normal.
Mhm. Das Normal ist das, was ich immer dazu schreibe, weil ich will, dass die Patienten das wissen. Das steht jetzt in der Regel nicht dabei. Also oft sehe ich das nicht, sondern nur 2. Da geht es darum, beim Darmkrebs wird immer ein Medikament gegeben, das 5-Fluorouracil. Und bei ganz wenigen Patienten ist es so, dass die dieses Medikament nicht richtig absetzen können, also nicht richtig verstoffwechseln können und abbauen können. Und für die kann das gefährlich werden. Dann praktisch, du kriegst eine Chemotherapie und dein Körper schafft es aber nicht, die wieder aus dem Körper rauszubringen. Dann hast du die ganze Zeit das ganze Gift, das wirkt und wirkt und wirkt. Und deswegen testet man beim Darmkrebs oder bei immer, wenn man dieses Medikament geben möchte, testet man, ob der Körper das gut abbauen kann, dann darf ich es nämlich in der vollen Dosis geben. Wenn ich es nur teilweise abbauen kann, dann gibt man es in einer abgeschwächten Form und guckt dann im Verlauf, kann ich es steigern. Und in manchen Fällen darf man das Medikament überhaupt nicht geben, weil dann die Blutwerte das Blutbild sich gar nicht mehr erholen kann. Und das, also wenn man Pech hat, man wirklich schwer krank im Krankenhaus liegt über lange Zeit.
Was ist denn ein Aktivitätsscore, der nicht normal wäre? Also sagst du, 2 ist normal. Kannst du mir da irgendwie so ein bisschen
Da gibt es Vorgaben von den Labors,
okay,
die das einem dann richtig sagen. Okay. Da kriegst du wirklich, du schickst es zur Laboranalyse, das Gentest muss der Patient vorher unterschreiben. Aha. Deswegen immer als Patient bei Darmkrebs, wenn man nichts unterschrieben hat, dann muss man eventuell nochmal rein. Mhm. Und das Labor gibt es dir dann aber vor.
Okay.
Und das kannst du auch reinkopieren.
Okay, das heißt, die sagen mir dann, ob das jetzt
richtig
normal ist oder. Okay, gut. Dann sind wir schon bei den Nebendiagnosen und da sehe ich schon, was da steht, ist natürlich klar, dass sie wichtig sind, weil das sind alle Vorerkrankungen, die man hat, richtig?
Mhm.
Weil da steht nämlich Diabetes Typ 2, diätisch eingestellte arterielle Hypertonie und eine, oh Gott, Hyperchloresterinämie.
Cholesterinämie.
Okay, danke.
Habe ich so ein bisschen Standarderkrankungen rausgenommen, die aber für uns auch relevant sind. Und das ist das, wo ich vorhin meinte, wenn da Erkrankungen drin stehen oder fehlen, dann bitte die Ärzte darauf aufmerksam machen.
Okay.
Oder auch wenn da Operationen fehlen. Das ist schon wichtig. Allergien sind ganz, ganz wichtig. Die sind jetzt hier nicht aufgeführt. Das wäre schon mal ein Fehler.
Also ich bin ja leider gegen Pelztiere allergisch. Das heißt, es müsste dann jetzt auch dann drin stehen.
Ja, würde ich reinschreiben. Ja.
Okay.
Wird reingeschrieben. Medikamente sind natürlich wichtiger, Medikamentenallergien. Okay. Gerade Penicillin, also eine Antibiotika-Allergie, ist schon wichtig zu wissen, dass man das nicht einfach gibt. Diabetes ist für uns immer sehr, sehr wichtig, weil in der Onkologie wird viel Cortison auch gegeben. Und wenn ich das gebe und dieser Diabetes bei der Patientin jetzt hier zum Beispiel wird ja nicht mit Medikamenten behandelt, ist aber trotzdem da. Und sie hat es im Griff, weil sie eine Diät hält, weil sie auf ihre Ernährung, ihren Lebensstil achtet. Aber sie kann ja gar nichts machen, wenn ich Cortison gebe und ihr Blutzucker geht hoch. Ja. Und manchmal ist es so, dass der so hoch schießt, dass das wiederum gefährlich werden kann für die Patienten. Und deswegen ist es schon so, dass ich bei Diabetespatienten, auch die nur mit Tabletten eingestellt sind, immer empfehle, sprecht mit eurem Hausarzt oder mit eurem Diabetologen, dass der euch gleich einen Notfallplan macht. wenn der Zucker so hoch geht, dass man was spritzen muss, dass ihr lernt, wie spritzt man sich Insulin, dass ihr gleich geschult werdet, dass ihr einen Notfallplan habt. Weil ich bin immer für Vorarbeiten. Mhm. Es kann sein, dass man es nie braucht. Aber wenn man es braucht und der Zucker geht hoch und man ist zu Hause und man ist überhaupt nicht informiert, was sind die Symptome, wie reagiere ich? Das passiert meistens am Wochenende, dann lande ich im Krankenhaus, was dann lange dauert. Wenn ich aber vorgearbeitet habe mit meinem Hausarzt, in der Regel machen es die Hausärzte oder mit dem Diabetologen, dann weiß ich schon ganz genau, okay, ich habe ein Blutzuckermessgerät zu Hause, irgendwie geht's mir heute nicht so gut, ich rufe beim Onkologen an, was kann es sein? Ich würde dann sagen, Blutdruck messen, Puls messen, Fieber messen, Blutzucker messen. Mhm. Weil sie haben ja Diabetes, haben sie ein Blutzuckermessgerät zu Hause. Und dann weiß der oder die Patientin direkt schon, ah ja, gut, ich guck mal. Und dann sieht man, ah, Blutzucker zu hoch. Mhm. Okay. Und weiß man zu reagieren. Also das ist wichtig, extrem wichtig. Auch wenn lange kein Langzeitzucker gemessen worden ist, bitte vor Therapiebeginn einmal machen. Mhm. Blutdruck ist wichtig, weil also arterielle Hypertonie ist ein Bluthochdruck. Mhm. Manche Medikamente heben den Blutdruck noch zusätzlich an. Mhm. Das heißt, da muss man dann nochmal genauer monitoren und gucken, hat man alles, ist er gut eingestellt. Und Hypercholesterinämie ist einfach Volkskrankheit, zu viel Cholesterin im Körper, werden auch Medikamente gegeben, die man einfach wissen muss, um das Risiko von der Gefäßverkalkung vorzubeugen. Mhm. Also es ist so eine Standarderkrankung. Das ist eigentlich mehr so ein Blutwert.
Aber Nebendiagnosen, wichtig, wichtig, wichtig. Als Patient muss man sicherstellen, dass in der Nebendiagnosen alles erwähnt wird und auch nichts Falsches drin steht.
Ja, und das bringt einen auch, viele wissen gar nicht, was sie haben. Die sagen, es weiß doch der Hausarzt, es reicht. Wenn man eine Krankheit hat wie Krebs und man dauerhaft behandelt wird, ist es schon wichtig, dass man sich mit seinem Körper auskennt. Oder wenn man selber dazu nicht in der Lage ist, es gibt ja auch ältere Patienten, für die es einfach schwer ist, dass man mit seinem Hausarzt nochmal redet, dass es irgendjemand im Umfeld vielleicht gibt, der sich damit auskennt. Oder dass man wirklich die Arztbriefe immer parat hat, wenn irgendwie der Rettungsdienst kommt, dass man immer einen im Geldbeutel hat. Es muss nicht jetzt jeder alle Krankheiten verstehen, aber ja, einfach dran denken, dass es wichtig ist.
Dann sind wir schon bei der Familienanamnese und die ist leer.
Richtig. Die Patientin sagt, Familienanamnese hinsichtlich Krebserkrankungen gibt's nichts. Es gibt niemanden außer ihr, der an Krebs erkrankt ist bislang, was für uns Onkologen wichtig ist, weil es bei vielen Krebsarten genetisches Risiko gibt. Und man da dann eher eine Gentestung macht, ob es da tatsächlich ein genetisches Krebsrisiko gibt und man auch andere Angehörige testen muss und früher zur Vorsorgeuntersuchung schicken muss. Also das ist wichtig und da gehört auch übrigens dieser MSI-Status von oben mit dazu, weil das auch genetisch sein kann. Da haben wir auch eine super schöne Folge mit der Frau Professor Riffel über die BRCA-Mutation. Da gerne auch reinhören, weil wir da auch über diesen Status genauer reden und unabhängig von BRCA, für wen es Sinn macht, sich zu testen, wann muss man zum Genetiker und danach schauen lassen.
Um das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher zu machen, diese Mutation war das, warum manche Leute sich, wie zum Beispiel Angelina Jolie, vorsorglich die Brüste entfernen lassen, weil sie diese Mutation haben.
Richtig, und da gibt es verschiedene Mutationen außerhalb von dieser BRCA-Mutation, die auch dieses Risiko erhöhen können, das familiäre Darmkrebsrisiko erhöhen können, wo man dann einfach weiß, okay, ich schicke meine Kinder einfach früher zur Vorsorgekoloskopie, zur Vorsorgeuntersuchung, guck genauer. Aber deswegen ist die Familienanamnese schon wichtig. Mhm. Und es gibt ganz viele Patienten, die sagen, ich weiß aber gar nichts über meine Familie. Ja. Und das ist auch okay. Da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, weil man das dann retrospektiv so zusammenstellen, analysieren kann. Und dann eher bei manchen Punkten eher die Testung einfach macht, wenn man einfach nicht so viel Familie weiß.
Ja. Dann kommen wir zur Vorgeschichte und eine Sache, die ich dir noch gar nicht gesagt habe, aber du hast den Arztbrief selber geschrieben, deswegen wusstest du schon, dass es eine Patientin ist. Die Patientin ist 65 Jahre alt und kam notfallmäßig mit stärksten Bauchschmerzen in die chirurgische Notambulanz und hat seit mehreren Tagen Schmerzen, Probleme beim Stuhlgang. Es erfolgt bei Ilios eine notfallmäßige Operation mit Hemikolektomie links, mit Hartmann-Situation. Mhm. Was lese ich jetzt da raus, außer natürlich, dass es eine Patientin ist und die 65 ist und Bauchschmerzen hatte, aber alles danach?
Die letztlich, aber das muss man in dem Fall sagen, sie selber weiß ja, was ihr passiert ist.
Ah, okay. Ja,
also das darf man nicht vergessen, dass ja diese Vorgeschichte für andere Ärzte natürlich interessant ist. Die Patientin erzählt mir ja in dem Falle, was ist ihr passiert. Und diese Dame hatte Bauchweh, hat es irgendwann überhaupt nicht mehr aushalten können und ist deswegen ins Krankenhaus gefahren. Da hat man dann gesehen, dass sie einen Ileus, einen Darmverschluss hat. Das praktisch, das weiß man manchmal am Anfang noch gar nicht aus irgendwelchen Gründen. Das kann ein Krebs sein, das kann eine Entzündung sein. Der Darm zu ist, deswegen der Stuhlgang praktisch nicht mehr ablaufen kann. Mhm. Und das ist super gefährlich irgendwann, weil der Stuhlgang muss raus aus dem Körper. Und deswegen ist das eine Notfalloperation. Und das ist auch der Grund, warum die Tumormarker aus dieser chirurgischen Notambulanz vergessen worden sind, nicht gemacht worden sind, weil es einfach eine Notfallsituation ist. Und die Dame relativ schnell in den Operationssaal gegangen ist. Und da wurde ihr dann ein Teil vom Darm entfernt.
Das ist dann die
Hemikolektomie links. Und die Hartmann-Situation beschreibt, dass sie durch diese schwere Situation vorher und dadurch, dass es schon eine ganze Zeit verschlossen war, es hat dann eine Entzündungsreaktion angesetzt. Deswegen konnte man die Darmenden nicht, also eine Seite rausschneiden, die andere raus und wieder zusammennähen. Das hätte nicht gehalten und deswegen hat man ein Stoma angelegt.
Aha.
Also man hat den Darm nach außen geleitet. Auch da hatten wir schon mal eine Folge drüber mit dem Professor Schumacher, der das ganz gut erklärt hat, dass es in der Regel bei einer Darmkrebs-OP nicht nötig ist. Aber in gewissen Situationen, wenn man einfach weiß, man näht es zusammen und die Enden sind entzündet, total porös, das wird immer wieder aufbrechen. Das ist wie wenn du versuchst, ein nasses Blatt Papier zu kleben.
Ja.
Reißt sie auch immer wieder auf. Und deswegen schaut man erstmal, dass man den Darm nach außen ableitet, da die ganze Entzündung im Bauch weggehen kann. Und ein paar Wochen später legt man das wieder zurück und näht dann den Darm im Bauch wieder zusammen.
Diese Hartmann-Situation beschreibt dann diesen Stomie?
Ja, also die Hartmann-Situation ist diese OP-Technik.
Okay.
Und der Hartmann-Stumpf ist dann praktisch das Stoma. Nicht jedes Stoma ist nach dieser Hartmann-Technik. Das ist jetzt bei dieser Patientin. Aber es bedeutet übertragen, dass sie ein Stoma hat.
Okay. Und nochmal ganz kurz, sind generell alle Stomas möglich, wieder zurückzulegen?
Nein.
Okay.
Nein. Es kommt immer darauf an, wie viel Restdarm verbleibt, an welcher Stelle vom Darm ist der Krebs gewesen oder die schwere Entzündung gewesen. Bei einem Rektumkarzinom zum Beispiel, was ja formal auch zu den Darmkrebsen gehört, ist es relativ wenig am Ende, wo man das wieder zurücklegen kann. Man legt nicht jede Stoma wieder zurück oder bei Patienten, wo einfach der Krebs weiterhin vorhanden ist, der nicht ganz rausoperiert werden konnte, dann können die Chirurgen das auch nicht mehr zurücklegen oder es ist zu gefährlich oder es gibt zu viele Metastasen. Dann kann man es nicht wieder zurücklegen. Die Chirurgen sind da aber relativ großzügig mit ihrer Prognose zu sagen, dich legen wir auf jeden Fall wieder zurück und da nicht. Also das erfährt man dann schon und in der Notfallsituation hat man leider in dem Moment keine Wahl. Beziehungsweise der Chirurg klärt vorher drüber auf, dass es sein kann, dass man so einen Stoma legen muss, also so einen künstlichen Darmausgang. Und auch da gilt natürlich das Patientenverweigerungsrecht. Aber da wird schon stark auf einen eingedrungen, dass man kann ja jetzt niemanden einfach sterben lassen. Also das ist schon was man machen sollte. Auch wenn viele sagen, wenn ich das bekomme, dann sterbe ich lieber. Erste Reaktion. Und zum Schluss kommen alle doch sehr, sehr gut damit zurecht. Und gerade ältere Patienten wollen häufig auch gar nicht, dass es wieder zurückverlegt wird, weil sie es total angenehm finden. Wenn sie schon jahrelang Stuhlgangprobleme hatten, Durchfälle und sagen, oh, das erleichtert mein Leben so sehr. Junge Patienten wollen es natürlich in der Regel schnellstmöglich wieder zurückverlegt haben.
Das war auch bei meinem Vater damals so. Als mein Vater Darmkrebs hatte, da hat er zu seinem Chirurgen auch gesagt, wenn ich jetzt einen künstlichen Darmausgang brauche, dann bräuchte mich gar nicht mehr zu wecken. Also
ja, Standard. Ja, ist aber auch eine Emotion, die man nachvollziehen kann.
Absolut, aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, da ja mein Partner auch einen hat. Es ist, man kann damit umgehen und es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es erstmal wirkt. Und es gibt viel Hilfe, wie man lernt, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Gut, dann sind wir bei der aktuellen Vorstellung und da steht es dran, die oben genannte Patientin stellte sich 12 Wochen nach der Operation erstmalig in einer onkologischen Praxis vor, zur Besprechung der weiteren onkologischen Vorgehens bei Erstdiagnose eines Kolonkarzinoms. Postoperativ kam es zu einem schweren Verlauf mit Wundinfekt und Sepsis. Ui, aktuell noch, das weiß ich ja sogar schon, was das bedeutet, aktuell noch deutlich reduzierter Allgemeinzustand, wenig belastbar, Gewichtsverlust von insgesamt 20 Kilogramm, vor Operation bereits 8 Kilogramm im Verlauf von 5 Monaten, zurückgeführt auf Diät, DM2. Stoma muss bis zu 8-mal täglich gewechselt werden, Probleme mit dem Halt des Stoma-Beutels. Ui, okay. Das heißt, da fasst man dann nochmal genau zusammen.
Genau, also das ist dann letztlich die Patientin. Das eine ist ja die Vorgeschichte, da lag sie im Krankenhaus auf Station. Da gibt es natürlich auch einen eigenen Arztbrief dazu, der nochmal detaillierter diesen ganzen OP-Verlauf, die Operation und alles zusammenfasst. Mhm. Aber jetzt kommt die Patientin das erste Mal in eine onkologische Praxis. Mhm. Weil ihr gesagt worden ist, wenn man einen Krebs hat, dann muss man sich beim Onkologen vorstellen. Mhm. Der ein oder andere Chirurg sagt dann schon, dass vermutlich eine adjuvante Chemotherapie geplant werden muss, bereitet die Patienten schon ein bisschen drauf vor, aber letztlich kommen die dann und sind auch sehr aufgeregt. Und das ist ganz klar, das ist so das erste Mal, dass sich nochmal mit dem Krebs und mit dem, was jetzt kommt, konfrontiert wird. Und ja, viele haben irrsinnige Angst davor, was jetzt gesagt wird. Und sitzen wirklich sehr, sehr angespannt da. Und für mich ist aber das jetzt total wichtig, nämlich wie geht's denn der Patientin? Und ich sagte ja immer wieder, es ist individuell, ich muss so ein paar Sachen wissen. 20 Kilogramm ist natürlich ein wahnsinniger Gewichtsverlust. Da kann man sich schon vorstellen, dass es der Patientin nicht besonders gut geht. Mhm. Aber wir gehen mal von oben nach unten durch. Also 12 Wochen nach Operation ist relativ lang. Also der Abstand von OP zur Vorstellung, dass die Patientin wieder so mobil ist und so fit, das ist schon lang. Normalerweise sind die Patienten sehr schnell fit. Die laufen nach einer Woche aus dem Krankenhaus wieder raus. Mhm. Aber sie hatte natürlich durch diese Notfalloperation, hatte die Patientin jetzt danach noch eine Blutvergiftung, lag auf der Intensivstation, war also wirklich schwer, schwer krank. Und deswegen hat die auch lange gebraucht, sich wieder einigermaßen zu berappeln. Also ihr geht's immer noch schlecht, sagt sie, man sieht's ihr auch an. Sie kommt fast nicht richtig rein. Man sieht's ja als Arzt, wir gucken immer gleich, wenn der Patient ins Arztzimmer kommt, wie kommt er rein, läuft er selber, wird er gestützt. Also man sieht eigentlich mit einem Blick natürlich, wie geht's dem und was kann ich mit dem machen. Und da sieht man dann schon so, eher nicht so gut. Diese 20 Kilo Gewichtsverlust zeigen, wie schlecht es ihr geht. Und vor der Operation hat sie schon 8 Kilo verloren. Mhm. Allerdings, und das höre ich ganz, ganz oft, viele Patienten wissen, dass ein Gewichtsverlust, ohne dass man was tut, gefährlich ist. Das ist sowas, das weiß man, da muss man gucken, warum nehme ich jetzt ab, wenn ich doch keine Diät und gar nichts mache. Aber sie hat diesen Diabetes diagnostiziert bekommen und hat deswegen eine Diät gehalten. Und jetzt wissen wir natürlich, dass es, also ich weiß es, ich denke, du weißt es auch, wenn ich in 5 Monaten 8 Kilo abnehme, weil ich eine Diät mache, dann freue ich mich schon sehr. Mhm. Also wenn du das dir jetzt überlegst, wie viel Kilo nimmst du in 5 Monaten ab, wenn du eine Diät machst? Wenn die jetzt nicht eine komplette Fastendiät ist, in der Regel schafft man dann nicht die 8 Kilo so schnell mit 65. Mhm. Also von daher ist da schon der Krebs mit verantwortlich gewesen, aber sie hat halt einfach nicht geschaltet, weil sie dachte, ich mache ja eine Diät.
Darf ich da mal ganz kurz fragen, warum nimmt man denn bei manchen Krebsarten ab?
Also der Krebs, der zieht dem Körper Energie. Es gibt wirklich Krebsarten, die einfach deinem Körper so viel Energie ziehen, dass dieser Stoffwechsel so hochgefahren wird, dass du deswegen abnimmst. Haben wir ja auch schon drüber geredet, beziehungsweise du und Nele habt ja über die Ernährung bei Krebs auch geredet, dass das was ist, wo man selber gar nichts tun kann, weil der Krebs einen so auszehrt und dann noch vielleicht Therapien dazu. Man verliert Energie, man isst nicht mehr so. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gewicht aufbauen, gerade bei dieser Patientin extrem wichtig, dass Gewicht aufgebaut wird jetzt in nächster Zeit und dieser Krebsstoffwechsel durchbrochen wird, was bei ihr möglich ist, weil der Krebs ja gerade weg ist. Wenn der Krebs nicht rausoperiert werden kann und weiter frisst und einem geht's nicht so gut, dann ist es wahnsinnig schwer, Gewicht und Energie wieder aufzubauen, weil der weiter alles rauszieht.
Und dann hatte sie Probleme, also der Stoma muss bis zu 8-mal täglich gewechselt werden, was viel ist, weil der Stoma wird ja normalerweise mit dem Stuhlgang, also 8-mal am Tag Stuhlgang ist viel, und sie hat auch Probleme mit dem Halt des Stoma-Beutels.
Richtig. Das ist praktisch ein Beutel, der am Bauch klebt. Mhm. Der Stuhlgang kommt anstatt durch den Po nach außen, kommt er in diesen Beutel hinein. Der Beutel hat irgendein Volumen, und wenn der voll ist, muss der natürlich geleert werden. Und daran kann man so ein bisschen absehen, wie normal ist der Stuhlgang. Und jetzt auch wieder die Frage an uns selber: Haben wir 8-mal am Tag Stuhlgang? In der Regel nicht. Wenn jetzt eine ältere Patientin, der es nicht gut ist, geht diesen Beutel, mit dem sie vielleicht Probleme hat, 8-mal am Tag wechseln muss, ist es jetzt keine große Erleichterung. Und es zeigt mir auch, dass irgendwas noch nicht wieder richtig funktioniert mit ihrem Stuhlgang, mit ihrem Darm, dass da noch Probleme sind, dass sie nicht Medikamente, dass sie irgendwas nicht richtig erklärt worden ist, oder dass sie einfach dachte, das ist normal. Und dass der Stomabeutel nicht hält, höre ich auch häufiger von Patienten, dass der Stuhlgang, der ist praktisch aufgeklebt, der ist nicht fest genäht, dass der Stuhlgang seitlich rauskommt, was nicht sein darf. Also so ein Stoma ist eine saubere Sache. Da ist man nicht verschmiert und verschmotzt und es läuft nicht seitlich raus. Das heißt, auch da gibt es ein Problem. Wo ich schon weiß, okay, für mich im Kopf, war die Patientin schon in Reha, wenn sie 3 Monate jetzt Zeit hatte zwischen OP, und wurde ihr das da nicht richtig erklärt? Muss ich eine Reha organisieren? Muss ich eine Stomapflege organisieren? Ich muss mir das genau anschauen, was ist da überhaupt los? Also das sind so die Sachen, die für mich beziehungsweise dann auch für den Hausarzt wichtig sind, wenn er das liest, weil dem Hausarzt ist auch klar, dass das nicht normal ist.
Ja. Aber gut, dass du das da so rauslesen kannst, oder der Arzt. Dann kommen wir zu der körperlichen Untersuchung. Und da steht jetzt wieder die 65-jährige Patientin in reduziertem AZ und leicht reduziertem EZ. Also AZ Allgemeinzustand und EZ?
Ernährungszustand.
Aha, und leicht reduziertem Ernährungszustand. Größe 1,65 Meter, 60 Kilogramm, RR.
Blutdruck.
Oh, okay, das ist 100:80. Und der Puls ist 90 zur Minute. Abdomen weich, keinen Druckschmerz, Darmgeräusche regelrecht, Haut und Stoma unter dem Pflaster entzündet, schmerzhaft. Chor/Pulmo auskulatorisch unauffällig.
Auskultatorisch
unauffällig, neurologisch unauffällig und deutlich exikiert.
Genau. Okay. Also der erste Satz ist klar, die Patientin ist so und so alt, ihr geht's nicht gut. Und leicht reduzierter Ernährungszustand kann jetzt viele vielleicht verwundern, wo wir gerade gesagt haben, die hat so krass abgenommen, das ist viel zu viel, warum steht jetzt hier nur leicht reduziert? Mhm. Für mich in dem Moment sind 60 Kilo ja okay. Mhm. Ich weiß ja nicht, dass die Dame vorher mit 80 Kilo leicht übergewichtig gewesen ist. Mhm. Das heißt, formal, wenn man jetzt nach BMI geht und das Ganze, diesen schnellen Gewichtsverlust weglässt, ist es eigentlich nur ein leicht reduzierter Allgemeinzustand. Mhm. Blutdruck ist okay. Der wird einfach gemessen, Puls ist ein bisschen schnell, wobei das auch sein kann, wenn man beim Arzt ist. Aber ich halte es im Hinterkopf, für mich, Puls ist ein bisschen schnell. Aber er ist nicht kritisch schnell. Also Abdomen ist der Bauch. Der ist bei der Druckuntersuchung, der ist weich, das tut ihr nicht weh, wenn ich ihr drauf drücke. Sie wird gesagt haben, als sie bei der Diagnose im Krankenhaus war, konnte ihr keiner den Bauch anfassen, weil sie so geschrien hat. Also wenn man einen Darmverschluss hat, dann ist es nicht möglich, auf diesen Bauch zu drücken. Und wenn ich hier reindrücken kann, ist es gut. Mit dem Stethoskop höre ich die Darmgeräusche an. Auch die sind bei einem Darmverschluss verändert. Und wenn die jetzt gut sind, dann höre ich zumindest, okay, es ist nicht durch, wie bei einem richtig, richtig fiesen Durchfall, sondern es hört sich eigentlich ganz gut an, was nicht genau zu diesen 8-mal am Tag Beutel leeren passt. Und dann die Haut unter diesem Stomapflaster ist entzündet und schmerzhaft. Was nicht sein darf, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Was eventuell gibt es eine Pflasterallergie, die wir nicht kennen, ganz häufig. Wir haben hier in den Nebendiagnosen keine Voroperationen. Vielleicht hat sie noch nie so lange Pflaster kleben gehabt, hat eine fiese Pflasterallergie und dann löst sich richtig die Haut auf. Also ganz, ganz wichtig bei der Dame: Stomapflege, Pflaster wechseln. Da muss jemand ran, dass ihr erklärt wird, wie geht sie damit um, braucht sie vielleicht Medikamente, die den Stuhlgang aufhalten, dicker machen. Also das ist so mein Learning für die Empfehlungen dann später, wenn sie bei der Erstvorstellung bei mir ist. Chor-Pulmo ist Herz und Lunge, auch auskultatorisch mit dem Stethoskop drauf gehört, hört sich gut an, keine Herzrhythmusstörung, keine Klappengeräusche, keine Lungenentzündung. Und neurologisch unauffällig, das ist bei uns auch immer ein grober Status, dass wir gucken, läuft die gut, Hinweise auf einen schweren Vitaminmangel, dann hinken die. Oder also einfach, dass das von der Neurologie her, Gesicht ist gleich, alles in Ordnung ist. deutlich exsikiert, viel zu wenig Flüssigkeit im Körper.
Aha.
Exsikose ist ein Wort dafür, dass man, wenn der Arzt an der Hand so die Hautfalte hochhält und die dann stehen bleibt. Ich zeig's der Esra gerade hier im Video. Bei mir geht es, flupft es sofort zurück und bei älteren Patienten bleibt es oft wirklich eine ganze Zeit stehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie zu wenig Flüssigkeit im Körper hat, was aber auch wiederum zusammenhängen kann mit dem Wasserverlust über den Stomabeutel.
Ja.
Also auch da muss man schauen, ist die Dame in der Lage zu trinken oder würde die eventuell von ein paar Infusionen profitieren, dass man die peppelt.
Dann kommen wir schon zu der Medikation und da gehe ich mal davon aus, dass sie weiß, was sie nimmt. Das heißt, da werden es keine großen... Okay.
Ganz, ganz wichtig. Wird in der Regel nicht gewusst.
Okay, weil da steht nämlich jetzt Ramipril 5 Milligramm und da steht da 100.
Genau, 100 ist immer, wann am Tag man das nimmt.
Ah, okay,
also das erste ist
morgens.
Genau, eine Tablette morgens. Und das ist oft so, dass dann auch Patienten sagen, es wird mir von meiner Tochter, es wird vom Pflegedienst vorgerichtet, ich weiß gar nicht genau. Oder was ganz, ganz arg ist, im Krankenhaus gibt's immer gewisse, also Medikamente gibt's ja von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Dosierungen. Und ein Hausarzt verschreibt andere Medikamente, als es auf Station vorrätig gibt. Das heißt, es kann sein, dass auf Station Medikamente ausgetauscht worden sind gegen einen anderen Handelsnamen oder man hatte vorher ein Kombinationspräparat, das es so auf Station zum Geld sparen ist leider so nicht gibt. Das heißt, man musste statt einer Tablette zwei nehmen. Und da kommen ganz viele Patienten total durcheinander. Auf Station war was mit dem Blutdruck. Blutdruckmedikament wurde abgesetzt, wurde nicht wieder angesetzt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die zwischendrin nicht beim Hausarzt waren, was leider viel zu häufig passiert, dann hat man da wirkliche Unterschiede zwischen den Medikamenten, wie die von Station entlassen worden sind und denen, wie es früher gewesen ist. Und vielleicht kamen ja auch neue Medikamente dazu, wo man sagt, das ist aufgefallen, die lag lange auf Station, die braucht jetzt noch das und das zusätzlich. Und der Arztbrief von Station ging an den Hausarzt, nicht an den Patienten. Der Hausarzt wurde nicht gesehen. Patient weiß von nichts, was er auf Station gekriegt hat, hat es nicht durchgelesen. Also da passieren wirklich viele Konstellationen. Und deswegen auch nochmal der Aufruf, bitte, wenn egal wegen was ihr im Krankenhaus auf Station gelegen seid, immer direkt danach zum Hausarzt gehen und mit dem zusammen die Medikamente auch und den Arztbrief durchgehen.
Ja.
Und nicht denken, es geht genauso weiter wie vorher, weil man ist ja aus dem Grund im Krankenhaus.
Ja, und da steht nämlich jetzt drin, Ramipril 5 Milligramm und Statin 10 Milligramm aufgrund von nächtlichen Wadenkrämpfen.
Nee, also Ramipril ist das Blutdruckmedikament. Wir haben ja vorhin gesagt, sie hat Bluthochdruck. Das nimmt sie einmal am Tag relativ niedrig dosiert. Ein Statin, da gibt es verschiedene, deswegen habe ich jetzt einfach Statin reingeschrieben.
Und Magnesium heißt es MG, nicht
Genau, Milligramm. Richtig. Also Statin ist gegen das Cholesterin, ist ein Cholesterinsenker. Und MG, Magnesium, nimmt sie selber, wenn sie nachts Wadenkrämpfe hat. Also die Frau ist sortiert. Das ist jetzt nicht eine von den Patienten, die nicht wissen, sondern sie weiß ganz genau, wann sie was nimmt. Und das glaube ich ihr auch so. Sie meint, sonst nimmt sie nichts mit dazu.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon am Ende vom Arztbrief, weil jetzt kommt ja nur noch Therapie und Verlauf. Und das wissen wir doch jetzt alles schon, oder?
Nee, also eigentlich geht's jetzt erst richtig los. Aber für den Patienten ist das jetzt natürlich super wichtig. Das ist der Briefkopf, wo ich gesagt habe, da werden einige Dinge immer Copy-Paste übernommen. Und das ist ganz wichtig, um die Erkrankung zu verstehen und wie ein Arztbrief aufgebaut ist. Und letztlich ist das aber der kleine Teil, weil die Hauptdiagnose bleibt immer, die Nebendiagnosen werden im Verlauf ergänzt, wenn was dazukommt. Familienanamnese bleibt, Vorgeschichte ändert sich immer wieder oder das heißt dann nur Anamnese zukünftig, weil die Vorgeschichte klar ist, beziehungsweise aktuelle Vorstellung und Vorgeschichte werden zusammengefasst. Körperliche Untersuchung wird jedes Mal beim Arztbesuch neu gemacht. Medikamente müssen jedes Mal neu überprüft werden und geändert werden. So, und dann ist das, was mit der Patientin passiert. Wir gehen diesen Verlauf und die Therapie, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Therapien ein und erklären die. Das machen wir, wenn ihr es wollt, gerne auf Instagram. Das wird den Rahmen, dann könnt ihr euch auch nicht mehr konzentrieren. Dann wisst ihr auch, wie es dem Patienten geht bei einem Erstgespräch, wenn ich jetzt noch Therapien erkläre. Aber das machen wir gesondert, sondern mir ist es wichtig, dass verstanden wird, warum sich wann wie entschieden wird und wie so eine Krankheit ablaufen kann.
Da steht jetzt erstmal dran, am 18.04., da gab es hier notfallmäßige onkologische Hemikolektomie.
Und da haben wir schon falsch, 04.18, April 18.
Was habe ich gesagt? Ach, April 18, ich habe 18.04. logisch, ja, okay. Dann haben wir August 18, da kam dann die Entscheidung gegen eine adjuvante Chemotherapie.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe vorhin gesagt, das ist eine Patientin im Stadium 3, der mit vor allem mit dieser Notfalloperation, wo es immer sein kann, dass Tumorzellen in den Körper gelangt sind, würden wir eine adjuvante Chemotherapie empfehlen. Jetzt ist es zum einen so, dass sie sich erst 12 Wochen nach der Operation bei mir vorstellt und der Cut-off ist 8 Wochen. Man sollte innerhalb der ersten 8 Wochen nach der Operation mit der adjuvanten Chemotherapie beginnen. Aha. Ansonsten ist die Wirkung einfach nicht mehr so gut. Ja, weil man will ja Mini-Tumorreste, die im Körper schwimmen, wollen wir rausfiltern und kaputt machen, bevor die sich irgendwo niederlassen. Und man hat einfach gesehen, alles, was über 8 Wochen ist, kann man dann eigentlich fast gerade lassen. Es sind auch wieder individuelle Entscheidungen und man macht es bei 12 Wochen schon auch mal, aber eigentlich will man immer innerhalb von 8 Wochen angefangen haben. Bei ihr ist es so, dass sie schlecht ist, also ihr geht's nicht gut. Und wir sind über den 8 Wochen. Das heißt, ich würde der Patientin jetzt in diesem Fall vermutlich nichts Gutes tun, wenn ich diese Therapie mache, die vermutlich eh nicht hilft und ihr es noch schlecht geht. Und sie will es auch ehrlich gesagt nicht. Es ist eine relativ schnell getroffene Entscheidung, dass sie es nicht möchte und es auch aus medizinischer Sicht in dem Fall ja völlig in Ordnung ist.
Ja. Dann haben wir 11.18, explorative Laparotomie zur Wiederherstellung der Darmkontinuität mit dem CT Thorax, Abdomen und keine Metastasen. Yay! CEA 8NGML.
Okay, also da geht es jetzt letztlich drum, der Patientin geht's besser, sie geht wieder in die Chirurgie, weil sie will ihr Stoma wieder zurück verlegt kriegen. Das heißt, es wird nachgeschaut von den Chirurgen, geht das? Und dann wird das Stoma zurückverlegt. Gleichzeitig wird ein erstes Staging gemacht. Wir haben jetzt einen ziemlich großen Abstand zwischen der Erstdiagnose und dem ersten Staging-CT. Ist eigentlich da ein Fehler passiert. Also zwischendrin müsste noch eins sein. Da sieht man aber, es hat nichts gestreut. Es ist alles in Ordnung. CEA ist dieser Tumormarker. Der wird trotzdem mitkontrolliert. Der ist in Ordnung.
Okay. Aber jetzt sind wir 0219. Und da steht dann auf einmal dran, 2 kleine Lebermetastasen, 1 und 2 Zentimeter rechter Leberlappen CEA 18.
Also die Dame ist mit ihrem Krebs in einer Nachsorge, die alle 3 Monate ist, die ersten 2 Jahre. Dann wird es ein bisschen länger. Und da wird natürlich immer geschaut, wie geht's der Frau, wird ein Ultraschall gemacht, wenn man unsicher ist, wird ein CT gemacht, die Tumormarker werden abgenommen. Bei ihr gehört ein halbes Jahr nach der OP auch noch eine Darmspiegelung mit dazu, weil die initial in der Notfallsituation nicht gemacht worden ist. Und man will natürlich sehen, ist im Restdarm auch irgendwas. Und bei ihr sieht man jetzt in der Leber im Ultraschall sind 2 kleine Metastasen, suspekte Herde. Was auch dazu passt, dass das CEA angestiegen ist. Das heißt, wir haben wieder Krebs im Körper. Wir können es aber erst unterschreiben, wenn wir was vom Pathologen haben. Aber wir sind schon sehr sicher.
Und dann steht da kein Datum, sondern da steht Tubo.
Tumorboard.
Aha, und das Tumorboard hat über Resektion der Lebermetastasen, aktuell Diskussion, Ablation steht dann da.
Genau, also Tumorboard ist ganz wichtig. Alle Krebspatienten werden immer von einem diagnostischen Schritt im Tumorboard mit verschiedenen Fachdisziplinen besprochen. Da ist der Radiologe, der Chirurg, der internistische Onkologe, der Internist, der Strahlentherapeut. Da wird zusammen der Patientenfall durchgeguckt und wird entschieden, was leitliniengerecht das Richtige wäre. Und die Person, die die Patientin jetzt am besten kennt, also ich, stell sie vor und sagt dann auch, was zu dem körperlichen Zustand am besten passt. Und hier sagt man jetzt, okay, sie hat diese 2 kleinen Lebermetastasen, aber ansonsten nichts im Körper. Das heißt, die müssen weg und dann ist die Dame wieder tumorfrei. Der Chirurg kann das gut rausschneiden, der guckt sich das an, sagt, okay, risikolos zu machen. Und jetzt sind wir hier ja im Arztbrief bei 2019. Aktuell ist es so, dass man weiß, dass man nicht unbedingt schneiden muss. Das heißt, die Frau muss nicht unbedingt unters Messer bei diesen kleinen Metastasen, sondern man kann die auch abladieren mit einem speziellen Verfahren. Das würde ich auch extra vielleicht auf Instagram erklären, weil es den Rahmen sprengt. Aber es gibt aktuell neueste Daten, neueste Wissenschaft, dass diese Ablation genauso gut ist wie die Resektion. Also ohne Operation kann man diese Metastasen abtöten.
Entschuldigung, gleichzeitig steht da nämlich auch dran, mit dem gleichen Datum, dass ihr CA runtergegangen ist auf 4,5
genau,
von
18. Nach der Operation.
Praktisch. Ach, nach der Operation dann, okay.
Dann sieht man nach der Operation, okay, es fällt, man sieht, es hat funktioniert.
Dann kommen wir zum geplant, steht dann hier. Keine additive Chemotherapie auf Wunsch der Patientin. Mhm. Fortsetzung der Nachsorge, künftig gegebenenfalls Entscheidung via CT-DNA.
Genau, also das zukünftig, das ist nur, was jetzt heutzutage in der Diskussion ist. Man kann, wenn Metastasen entstanden sind, immer noch sagen, okay, wir haben damals die Adjuvanz nicht gemacht. Es sind Metastasen entstanden. Eventuell profitiert die Dame davon, wenn man jetzt noch eine Chemotherapie gibt, also sozusagen additiv, weil wir ja aktuell Metastasen hatten, das heißt Tumoraktivität im Körper, und können damit wiederum vermeiden, dass danach wieder was auftritt. Eine spezielle Situation beim Darmkrebs, da ist es auch so, dass man geheilt sein kann, wenn man Metastasen hat, wenn man die rausschneidet. Und diese additive, also diese zusätzliche Chemotherapie kann diskutiert werden. Möchte die Patientin nicht. Also keine Diskussion, ist okay. Ich habe dazu geschrieben, das ist, würde jetzt nicht in den Arztbrief reingehören, das stand jetzt auch noch nicht, aber eventuell in ein paar Jahren. Ich weiß nicht, das haben vielleicht viele Hörer schon gehört, dass man Krebstests übers Blut machen kann, dass man praktisch rausfinden kann, ob es Krebs im Körper gibt durch eine einfache Blutentnahme. Wir sind noch nicht so weit, aber eventuell kann man zukünftig sagen, man nimmt Blut ab und kann Tumor-DNA im Blut nachweisen und hat damit für die Patientin nicht einen Beweis, aber praktisch eine Entscheidungshilfe, für oder gegen eine Chemotherapie. Das ist auch was später für diese adjuvante Chemotherapie eventuell kommen wird. Man dann einfach viel sicherer sagen kann, macht Sinn oder macht es keinen Sinn.
Ja.
Man immer testet, ist da was? Und wenn da nichts ist, warum soll man eine Chemo draufgeben?
Ja.
Wenn da aber was ist, dann ist schon so, dass man sagen kann, ja, macht Sinn. Ist aber noch nicht so weit. Wird hoffentlich kommen, weil es viele Therapieentscheidungen leichter macht. Aber die Dame sagt, nee, ich bin von diesem ganzen Jahr so kaputt, ich möchte einfach nicht, ich möchte mich weiter erholen.
Ja, so, und dann ist zwischen 2019 und 4,20 steht einfach nur drauf, unabfällige Nachsorge.
Genau,
ist,
die Dame kommt weiterhin in die Praxis, das wird alles gecheckt, das ist alles in Ordnung. Glück gehabt, passiert nichts.
Ja, dann sind wir bei 10,20 und da steht jetzt CT Thorax, V.A. Pulmonale Metastasierung CA12.
Also die Patientin ist auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund hat man das CT zu dem Zeitpunkt gemacht. Vielleicht ist es da gerade praktisch in der Vorgabe. Normalerweise macht man nur einen Röntgenthorax. Ich mache auch CTs von der Lunge. Also auf jeden Fall sieht man da kleine Punkte, die aussehen wie Metastasen. Und man sieht auch wieder, der Tumormarker ist leicht angestiegen.
Das heißt, diesmal in der Lunge. Das
diesmal in der Lunge, richtig.
Thorax.
Genau, Lungenmetastasen. Okay. So, die sind winzig klein, Tumormarker ist nicht so hoch gegangen. Das heißt, man bespricht das im Tumorboard und schaut, ob man wie damals bei der Leber das so rausschneiden kann, dass alles raus ist. Und die Thoraxchirurgen sagen, nee, ist nicht sinnvoll rauszuschneiden. Wir warten ab, die sind klein, die sind aber so verstreut, die kann man nicht so rauspicken. Es sind so viele, deswegen dieses Mal Entscheidung gegen ein chirurgisches Vorgehen.
Ah, da steht nämlich jetzt Tubo, keine sinnvolle Resektionsmöglichkeit, watch and wait auf Englisch.
Genau. Man beobachtet die Situation und wartet erstmal ab.
Okay, dann haben wir 1,21, deutlicher Progress der pulmonalen Metastasen, CEA 22.
Genau, also jetzt ist dann so der Punkt, wo man sagt, jetzt geht's Richtung Therapie, jetzt sollte man was machen. Auch hier wieder die Möglichkeit der Patientin zu sagen, ich möchte das nicht. Und dann komme ich auf die Marker von früher. Also einmal MSS. Gibt es die Möglichkeit, sinnvoll eine Immuntherapie zu geben? Nein. Und wir haben diese Mutationsanalyse und wissen dementsprechend, welchen Antikörper ich zu der Therapie dazugebe. Und deswegen ist es für mich als Onkologe in dem Fall, wenn die Patientin zustimmt, relativ leicht zu sagen, okay, wir machen eine Standardtherapie nach dem Voll-Fox-Schema plus dem Antikörper Bevacizumab.
Du liest nämlich jetzt hier gerade schon das Geplante vor, aber du hast gerade gesagt Standardchemotherapie. Hier steht aber palliative Chemotherapie.
Genau, aber ja ein Standard in einer palliativen Situation. Das heißt, okay, da sind wir jetzt wirklich bei einem Standardvorgehen mit dieser Konstellation von der Mutationsanalyse mit dem linksseitigen Tumorsitz. Wir haben die Patientin, die sich erholt hat, der es eigentlich wieder ganz gut geht. Deswegen weiß ich kann ihr dieses Chemotherapieprotokoll geben in Kombination mit dem Antikörper, die eigentlich jeder Patient in dieser Situation bekommen würde.
Und da würde ich auch gerne nochmal auf eine Folge hinweisen, die wir gemacht haben zum Thema Palliativ. Weil Palliativ in meinen Ohren natürlich ein Wort ist, vor dem man unglaublich Angst hat. Und wenn man das in so einem Zusammenhang liest, heißt es für mich als Laie automatisch, okay, jetzt gehe ich von Palliativ in Hospiz. Das ist aber nicht der Fall.
Was ich vorhin auch gesagt habe, wo jetzt viele sagen, nee, dann fange ich gar nicht erst an. Mhm. Sondern Palliativ bedeutet hier in dem Fall, klar, es ist keine Heilungschance stand jetzt da. Mhm. Aber wir können den Tumor behandeln. Das heißt, wir können den wieder zurückdrängen mit der Therapie und dadurch Lebenszeit gewinnen bei. Ja. Und das ist die Kunst erhaltener Lebensqualität. Und da ist Fingerspitzengefühl immer gefragt. Dieses Voll-Fox-Schema besteht aus verschiedenen Chemotherapien. Das ist ein 5-FU, weswegen wir vorhin 5-Fluorouracil diese Testung gemacht hatten. Mhm. Und ein Oxaliplatin, also 2 Chemotherapien plus ein Antikörper. Das ist natürlich schon... Das ist schon ein Batzen für eine inzwischen 67-Jährige.
Ja.
Aber ich finde sie als Onkologin in dem Fall fit genug. Sie sagt, sie will wieder mitmachen. Sie hat sich soweit erholt. Von den Metastasen merkt sie nichts. Also sie will angreifen. Mhm. Das heißt, wir beginnen jetzt praktisch mit der Chemotherapie und gucken natürlich immer, hilft's nicht. Mhm. Also letztlich ist es so, dass jetzt alle 3 Monate geschaut wird, spricht die Therapie an. Mhm. Bei der Dame ist das so, dass die Therapie erst sehr gut anspricht, so dass man nach einer Zeit schaut, kann ich für ihre Lebensqualität die Therapie etwas runterfahren? Das heißt, kann ich eine Chemo kürzen, damit sie das länger gut verträgt? Man kann in so einer Situation, wenn man ein gutes Ansprechen auf Therapie sieht, auch diskutieren, ob man die Therapie komplett pausiert.
Mhm.
Eher ist beim Darmkrebs die Erhaltungstherapie empfohlen. Es ist aber auch völlig in Ordnung, finde ich, eine Pause zu machen und regelmäßig zu gucken, was passiert.
Mhm.
Also bei der Dame haben wir uns entschieden, mit der Erhaltungstherapie, also mit der reduzierten Therapie fortzufahren. Funktioniert auch ganz gut.
Mhm.
Wir sehen dann aber jetzt im Verlauf von mehreren Monaten, dass sie dann doch ganz langsam wieder mit dem Tumormarker ansteigt. Das nehmen wir aber alles so hin. Wir beobachten nur, wir fangen erst dann wieder mit der stärkeren Therapie an, wenn die Patientin was spürt oder wenn es wirklich, wirklich deutlich, deutlich zunimmt.
Mhm.
Und da sind wir jetzt im Mai 22. Da sehen wir, dass sowohl Lunge als auch Lebermetastasen jetzt da sind und deutlich zunehmen. Das heißt, wir entscheiden uns zusammen, mit der Therapie fortzuführen. Mit dem gleichen Schema, das ja am Anfang gut funktioniert hat. Allerdings nehme ich von dem Platin, von dem Oxaliplatin ein bisschen die Dosis runter, weil die Patientin Nebenwirkungen hat. Die hat kribbelige Finger, kann schlecht greifen und das ist eine Nebenwirkung von dem Medikament, weswegen ich hier in einer palliativen Situation, wo es mir vor allem um die Lebensqualität geht, die Dosis etwas zurück. Wäre ein anderes Vorgehen jetzt bei einer Patientin, Patient, der jung ist, wo man alles auf Heilung tut, ist in der palliativen Situation, wollen wir einfach Nebenwirkungen minimieren.
Okay.
Das Ganze geht jetzt wieder gut bis Oktober 22. Also wir haben jetzt schon eine ganz, ganz schön lange Zeit, wenn man überlegt, dass die Erstdiagnose 2018 war. Aber wir sehen unter der Therapie, die Krankheit ist wieder progredient. Das passiert nach einer Zeit, da wirkt die Chemotherapie nicht mehr. Man kann nicht für immer die gleiche geben. Aber zudem sagt sie auch, trotz der reduzierten Form werden ihre Nebenwirkungen schlechter.
Also progredient heißt voranschreitend?
Genau. Also wir haben jetzt mehrere Monate die Therapie gegeben, die hat gut geholfen, aber irgendwann hilft es nicht mehr. Der Tumor kennt die Chemo, gewöhnt sich dran. Das heißt, wir müssen den mit was Neuem überraschen.
Mhm.
Und das machen wir jetzt im Fall von dieser Dame. Wir setzen die Therapie um von dem Voll-Fox-Schema mit dem Antikörper auf das Voll-Firi-Schema mit einem anderen Antikörper und sehen wieder, okay, das Ganze wirkt wieder. Glück gehabt. Manchmal passiert es nicht. Manchmal ist der Krebs dann blöd und wirkt nicht, aber bei ihr wirkt das. So dass wir letztlich nach einem Jahr Therapie, ungewöhnlich, gibt's aber, wieder eine Therapiepause machen können. Und wieder warten, bis das wieder langsam ansteigt und wir wieder in der Situation sind, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir wieder therapieren. Jetzt ist es so, wir haben nicht endlos viele Therapien. Das wird immer weniger und wir wissen auch, dass die Zeiten, wie das hilft, immer weniger wird. Aber wir haben noch was für die Frau. Wir bieten ihr was an und sie fängt damit auch an, mit der neuen Therapie, merkt aber relativ schnell, das verträgt sie jetzt nicht mehr. Ihr Körper hat so viel Chemo gehabt, schlechte Blutwerte, Fieber. Es geht einfach nicht, sie verträgt das nicht. Das gibt's. Es gibt Patienten, die einzelne Therapien einfach nicht vertragen und dann muss man sich überlegen, was macht man da. In ihrem Fall haben wir abgebrochen. Die Krankheit ist in den wenigen Monaten, was haben wir hier, ist 3 Monate stabil geblieben. Also es ist nicht besser geworden zu dem Ausgangs-CT, aber es ist zumindest stabil geblieben, sodass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Therapiepause und entscheiden dann, ob wir überhaupt nochmal was machen. Weil hier in der Situation ist man an einem Punkt, wo man nicht mehr wirklich was hat, was man anbieten kann. Wir machen eine Therapiepause und sehen, okay, die Dame erholt sich, ihr geht's deutlich besser, aber die Erkrankung schreitet fort. Und jetzt muss man immer abwägen, gibt's was, wovon ich mir als Onkologe wirklich erhoffe, ihr was anbieten zu können, was sie gut verträgt, was die Krankheit nochmal stabil hält, oder gibt's nichts mehr? Und das ist das, was ich initial gesagt hatte. Letztes Jahr um die Zeit hatten wir praktisch nichts mehr. Da hätte man andere Therapien wiederholen, umstrukturieren, umstellen können. Aber da gibt's jetzt bei ihr ein neues Medikament, das Anfang des Jahres zugelassen wurde, das man jetzt ihr anbieten kann und probieren kann. Und das tut sie auch. Und damit sind wir jetzt zum aktuellen Stand. Ich habe ein bisschen in die Zukunft reingeschrieben. Das heißt, wir sind jetzt im Arztbrief bei 1024, ist es natürlich nicht. Aber Stand jetzt würde sie dieses Medikament schon bekommen. Also Esra, du siehst, man hangelt sich, wenn es gestreut hat, der Krebs. Schaut man, wie geht's meinem Patienten? Man empfiehlt die Therapie, die wissenschaftlich am empfehlenswertesten ist. Man geht mit den Dosen hoch, runter, je nach Alter. Man lässt einzelne Medikamente weg, je nachdem, wie es den Leuten geht. Und entscheidet dann, was das Beste ist. Man entscheidet bei jedem Staging, kann man die Metastasen rausschneiden, bestrahlen, abladieren, also auf irgendeine Art und Weise behandeln, oder macht das keinen Sinn? Und hangelt sich dann durchs Leben von den Patienten. Und für die Patienten ist das natürlich auch nicht ohne. Auch wenn man immer wieder versucht, Therapiepausen, Therapiereduktionen einzuführen, ist es so, dass man in einer palliativen Situation, wenn man sich drauf einlassen kann und der Körper sich mit drauf einlässt, unter Dauerbehandlung oder mit einer nicht abbrechenden Behandlung rechnen muss im Moment. Aber die Medikamente verändern sich und ja.
Also, den Arztbrief kann man auf unserem Instagram-Account krebsverständlich finden. Dort wirst du auch das Wort, also den Begriff Ablation nochmal erklären.
Richtig, was genau ich denke, dass ich ein kurzes Video mache. Das ist dann vielleicht leichter. Muss ich noch schauen, wie ich das am schönsten für euch mache. Wenn es gewünscht ist, würde ich auch die Therapien, die ich jetzt genannt habe und zum Schluss ein bisschen überflogen bin, noch erklären. Das kommt darauf an, wie viele Darmkrebspatienten uns zuhören, ob sie die Therapieschemata erklärt haben wollen.
Ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall machen.
Okay.
Also, das ist immer gut, das erklärt zu bekommen.
Okay.
Super. Okay, das war ganz schön viel, viel mehr, als ich erwartet habe.
Also das Wichtige ist, dass man nicht nur als Darmkrebspatient das hören kann, sondern gerade ich denke, dass das für jeden Krebspatient wichtig ist, mal zu sehen, wie diese Arztbriefe strukturiert sind. Die nächsten Briefe, da gehen wir dann mehr inhaltlich auf die Erkrankungen ein. Aber ich denke, jetzt für den ersten war das wichtig, das alles mal zu erklären. Auch wenn es lang geworden ist.
Und auch wenn wir viel wiederholen. Also ich merke es ja selber, wie wichtig die Wiederholungen sind, weil vieles einfach dann doch irgendwie durchs Hirn durchrauscht. Weil es einfach unglaublich viel Information ist, die man da aufnehmen muss.
Ja. Okay. Und das zeigt, wie wichtig auch die gesprochenen Inhalte sind, weil normalerweise hätte ich dir das als Patient erklärt alles, plus aber noch die Therapie. Also da schwirrt einem der Kopf und dann ist es schon cool, wenn man sowas nochmal hören kann. Und ich hoffe, dass wir damit irgendwie helfen können.
Genau. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben. Schreibt uns auf Instagram einfach eine Nachricht. Wir halten das natürlich auch anonym. Folgt uns gerne auf Instagram. Teilt uns gerne, wenn wir für euch hilfreich sein können. Und vielen Dank, Bettina.
Und vielen Dank dir und euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Das war Krebsverständlich. Wenn euch der Podcast gefällt oder weitergeholfen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast teilt, abonniert oder uns eine Bewertung dalasst. Wenn ihr Fragen zum Podcast, dieser Folge oder über den Arztbrief habt, schreibt uns einfach eine Nachricht, zum Beispiel über unseren Instagram-Kanal @krebsverständlich. Links zu der Folge und alle Kontaktdaten findet ihr gesammelt in den Shownotes. Der fiktive Arztbrief ist ebenfalls auf unserem Instagram-Kanal lesbar.